ineffizienteste Form des Lernens, ich bin jetzt bewusst provokativ, ist die klassische Vorlesung.
Walter, du lernst noch für 1980 und sollst aber dann in 2025, 26, 30 arbeiten. Ja.
Also wie gesagt, das werden andere Gehirnteile, Gehirnströme aktiviert, die dazu beitragen, dass man die Dinge schneller begreift, tiefer versteht und länger behält.
Jura und Trash.
Mit uns erlebst du Recht völlig anders.
Ein Podcast von Stefanie Bayrich und
Ines Garretzen.
Aufnahme läuft.
Hallo Steffi.
Ich schlug noch. Hey Ines. Ja, heute gar kein großes Vorgeplänkel. Ich bin gerade auch echt just on time. Gerade hier erst ins Studio geflitzt, daher auch die Mütze. So ein bisschen. Ich weiß auch nicht, das Jahr hat angefangen, wie es Alter aufgehört hat. Ich bin etwas busy, etwas im Stress. Was soll die Scheiße? Wie ist bei dir? Aber schöne Tasse, hast du meine Tasse gesehen?
Ja, ich habe deine Tasse gesehen. Ja, ich habe auch, deine ist sehr schön, meine ist einfach nur eine Städtetasse.
Meine ist eine politische Tasse. Ich habe sehr viele politische Tassen, gehört zu meinen Studiotassen. Wenn ihr das jetzt nur hört, müsst ihr wohl mal stoppen und auf YouTube
reinschauen.
Dann kann man das sehen. Wie war deine Woche bisher?
Bisher gut, weil heute ist Mittwoch und ich war 2 Tage im Urlaub, also Montag, Dienstag. Und von daher war meine Woche bisher sehr entspannt. Ich habe heute erst wieder angefangen.
Ich habe gesehen, wo du warst. Natürlich war die mega entspannt.
Ja, nicht deswegen natürlich. Nee, aber ansonsten ja, vorletzte Woche in der Strafstation jetzt bei mir. Und ich muss sagen, ich bin ein bisschen wehmütig. Also, oh nein.
Wie schnell war das bitte?
Das war richtig schnell. Das war wirklich schnell. Und irgendwie am Anfang braucht man ja mal so ein bisschen, um irgendwie sich zurechtzufinden. Aber jetzt habe ich das Gefühl, irgendwie bin ich im Groove. Und jetzt hätte ich doch gern noch mal so ein paar Sitzungen gemacht und so. Naja.
Dann habe ich das Gefühl, wir haben gerade erst drüber gesprochen. Erste Sitzungsvertretung und dann lief alles anders als gedacht. Und die Richterin wollte mich nicht telefonieren lassen. Das war doch gerade erst. Gestern.
Gefühlt war das gerade erst, ja, ist total verrückt. Aber ist schon wieder her, also so, das war im November. Wild.
Ja, krass. Er rennt echt die Zeit. So, und wo geht's als nächstes hin?
In die Verwaltungsstation. Und ich glaube, kann das hier schon sagen, die Verwaltungsstation, da darf man sich ja selber was aussuchen. Und ich habe mich beworben, unter anderem bei der Bundestagsverwaltung. Und das heißt, meine Verwaltungsstation wird in der Bundestagsverwaltung stattfinden.
Oh mein Gott, wie geil.
Ich bin sehr aufgeregt. Nächste Woche geht's ja los. Ich habe gar nicht so richtig eine Vorstellung, was mich da erwartet. Also ich habe ein Referat zugeteilt bekommen, auf das ich mich auch sehr freue. Aber was ich da inhaltlich machen werde, das weiß ich ja noch gar nicht. Deswegen mal gucken.
Nee, aber super spannend und für mich natürlich super praktisch. Ich freue mich sehr. Wobei, das heißt, nächste Woche, wenn du dann anfängst, bin ich gar nicht da. Also wenn wir... Oder übernächste. Okay, dann bin ich wieder da. Weil, also das ist ja immer so konfus. Wenn diese Folge ausgestrahlt wird, ist das alles schon passiert.
Gott, ja. Ja.
Das macht mir echt immer einen Knoten ins Hirn. Ich wollte gerade sagen, oh nein, dann bin ich an deinem ersten Tag gar nicht da, weil ich fliege ja jetzt nach Straßburg. Ich werde nach Straßburg geflogen sein, weil der unterzeichnete Dr. Hubig für Deutschland die Konvention zum Schutz der Anwaltschaft. Ich glaube, wir sind dann Nummer 25 oder 26. Portugal hat auch gerade noch unterschrieben und da fliege ich mit hin.
Mega gut.
Also beziehungsweise alle anderen fliegen. Ich habe mir angeguckt, wie die Flüge sind. Das ist ja immer mega ätzend von Berlin aus. Du hast ganz kurz Umsteigezeit immer nur in Frankfurt. Und dann habe ich gedacht, nee, das mache ich nicht. Und Bahnverbindung ist auch so, dass du immer irgendwie so 12 Minuten Zeit zum Umsteigen. Nice try. Auf gar keinen Fall mache ich das. Und wenn du irgendwie versuchst, die Umsteigezeit zu verlängern, musst du irgendeinen Kackzug nehmen. Anders kann ich es nicht sagen. Dann musst du ewig oft umsteigen. Aber es ist mir gelungen, eine Direktverbindung. Es gibt eine Direktverbindung von Berlin. Und jetzt kommt der Haken. Sonntag, 7 Uhr.
Oh.
Ja.
Aber dann ist das nicht so ein Nachtzug, sondern der fährt dann tagsüber.
Naja, morgens um 7 fährt der, genau, und dann bist du mittags da. Und da war halt, was machst du dann? Ey, ich saß da ewig in der App und habe überlegt, was ich buchen soll. Und da dachte ich, ja, nimmst jetzt irgendwie. Einmal gab es 12 Minuten Umsteigezeit, einmal 20 Minuten. Und hätte ich halt entspannt irgendwie um 11 fahren können. Ey, ich soll da ein bisschen was für die Öffentlichkeitsarbeit produzieren, ein bisschen was für Social Media. Ey, ich sehe mich doch schon, wie ich bei Minusgraden wieder irgendwo in Mannheim verrecke oder so am Bahnhof. Na, dachte ich, na gut, dann 7 Uhr, wa?
Aber ich muss dir sagen, ich bin jetzt letztes Wochenende eine Nachtschicht bei der Polizei mitgefahren. Das war ein ganz cooles Angebot von unserem Bezirk. Das durften wir machen. Also es ist leider nicht so viel passiert bei mir, aber es war trotzdem ein ganz spannender Einblick. Und danach bin ich nach Amsterdam gefahren mit dem Zug. Also am nächsten Morgen, habe dann so eine Stunde geschlafen und bin dann im Zug. Und ich finde, man kann sehr, sehr gut im Zug schlafen. Also ich habe mich da auf den Platz gesetzt und dann habe ich geschlafen.
Nee, ich werd arbeiten. Ich habe auch was zum Lesen dabei, weil ich habe einen phänomenalen Gast demnächst im Podcast. Ich weiß gar nicht, soll ich das spoilern? Ja, noch hat es ja nicht geklappt. Nee, ich sag's nicht. Aber es ist jemand, der sehr viele Bestseller geschrieben hat, sagen wir es so. Freue mich sehr drauf. Und da habe ich mir natürlich ein bisschen was bestellt, um es zu lesen. Und Ines, ich habe gerade gesehen, es sitzt jemand in unserem Warteraum.
Ah, ja, weil wir...
Soll ich den mal reinholen?
Hol den gerne mal rein.
Dann kannst du ja, ich klicke hier mal.
Obacht, Obacht, dieser Podcast enthält unbeauftragte und unbezahlte Werbung. Also eigentlich nicht, aber Jura, safety first.
Bleibt jetzt bestimmt gleich auf. Tada, da
Hi,
ist er.
Hi, ich grüße euch.
Endelin ist da. Hi.
Hallo Ines, hallo Steffi.
Schönen guten Abend, schön, dass du da bist. Wir verraten jetzt erstmal, also gut, die meisten kennen dich ehrlicherweise sowieso. Ich meine, jeder kennt Jura Fuchs. Wer Jura Fuchs kennt, kennt Karl Wendelin Neubert, Rechtsanwalt, Wissenschaftler und Mitgründer der Lernplattform. Und es ist mal wieder soweit, wir machen mal wieder ein Plus Eins, Ines und ich, und dachten, wir schnacken mit dir ein bisschen über KI, über Lernen, über Juristenausbildung. Schön, dass du da bist.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein.
Schön, dass du da bist. Wir reden hier in unserem Podcast ja immer wieder über das Thema Lernen und auch über so ein bisschen die Probleme, die wir damit manchmal haben oder auch die unterschiedlichen Lerntypen, die wir sind. Und ich habe gerade von meiner Nachtschicht bei der Polizei erzählt, die ich letzte Woche gemacht habe. Und zwischendurch habe ich in den Pausen dann doch, weil ich ja nicht schlafen konnte, habe ich mal Jurafuchs rausgeholt. Super. Und ein bisschen meinen Streak verbessert. Aber Wendelin, magst du uns mal erzählen, wie ist denn eigentlich so deine Lernerfahrung im Jurastudium gewesen oder generell, was für ein Lerntyp bist du denn eigentlich?
Ja, super Frage zum Einstieg. Also einer der Gründe, warum wir Jurafuchs gegründet haben, ist die eigene Erfahrung im Jurastudium. Und das ist gar nicht mal nur so eine negative Erfahrung, sondern eher die Erfahrung einer gewissen Ziellosigkeit. Und einer Mitgründer, Christian Leupold-Wendling und ich, haben zusammen in Freiburg studiert und wir haben gemeinsam so ziemlich alles ausprobiert. Also wir haben Karteikarten gemacht, wir haben natürlich Lehrbücher gelesen, wir haben Mindmaps uns geschrieben, also Mindmapping-Programme, waren zusammen im Rap, hatten eine Lerngruppe und irgendwie hatten wir das Gefühl,
na toll,
alles hat irgendwie was, beziehungsweise manche Sachen haben gar nichts, Rap zum Beispiel war nichts für uns. Aber wir hatten immer den Eindruck, dass wir zwei Dinge vermissten. Das eine war so ein Missing Piece auf der digitalen Seite. Wir dachten, es wäre doch toll, wenn es sowas gäbe, eine Plattform, die immer verfügbar ist, immer aktuell, wo du sie auch immer mitnehmen kannst, die sich auch immer fortentwickelt, sodass du sozusagen da deine Lernplattform hast. Das andere war, was für uns wirklich sehr früh auch dann bei unserer Beschäftigung mit Jurafuchs im Vordergrund stand, war, dass wir nie so das Gefühl hatten, na, wie lernt man eigentlich richtig? Du wirst einfach reingeworfen, du hast so aus der Schulezeit, du lernst halt irgendwie und lernst irgendwie für dich hin.
Gar nicht mal so gut.
Durchlesen, durchsprechen, durch was auch immer. Aber wie man wirklich leistungsfähig lernt, das hatten wir nie gelernt. Und das ist umso kurioser, als die Lernforschung darüber wahnsinnig viel weiß. Die Lernforschung weiß durch zahllose Untersuchungen, dass es bestimmte Wege gibt, die man gut zum Lernerfolg gibt und dass es eine Menge Wege gibt, mit denen man sehr schlecht lernt. Also wo man sehr viel Zeit verschwenden kann beim Lernen. Und wir wussten das alles nicht und das war so eigentlich der Ausgangspunkt für uns, auch Lernforschung und lernwissenschaftliche Grundlagen bei Jurafuchs tief in unsere Lernerfahrung einzubetten.
Moment mal.
Ja, da müssen wir gleich mal nachhaken, Wendelin. Was sind denn so die Top-Fehler, sagen wir mal, und Top 3? was funktioniert besonders gut, was ist richtig schlecht. Kommen wir gleich mit rein.
Top 3.
Zack.
Super, Top 1, der schlechteste, die ineffizienteste Form des Lernens, ich bin jetzt bewusst provokativ, ist die klassische Vorlesung.
Oh, wow, alles klar.
Warum sage ich das? Wenn eine Vorlesung sich darin erschöpft, dass wirklich vorgelesen wird, und auch das gab es in unserer Zeit in Freiburg wirklich noch, dann ist es die ineffizienteste Form der Wissensvermittlung. Warum? Die Lernforschung weiß, dass es aktives und passives Lernen gibt. Aktives Lernen kennt jeder, ist auch schon wieder Top 1 für die positiven Sachen. Eine Lerngruppe zum Beispiel. Ja, das ist interaktiv, man muss was vorbereiten, man ist sofort auf einem anderen Level der Aktivität. Ich sage gleich noch was dazu. Während beim passiven Lernen man Informationen konsumiert. Und warum ist das eine leistungsstark und das andere nicht? Der Unterschied ist eigentlich liegt in den neuronalen Prozessen, die stattfinden. Beim aktiven Lernen, simpel gesagt, passiert mehr im Gehirn als beim passiven Lernen. Man nennt das in der Lernwissenschaft kognitive Aktivierung. Also wie gesagt, das ist, wenn andere Gehirnteile, Gehirnströme aktiviert, die dazu beitragen, dass man die Dinge schneller begreift, tiefer versteht und länger behält. Während beim passiven Lernen diese Vorteile nicht stattfinden, sodass du natürlich, wenn du passiv lernst, also zum Beispiel rein Informationen konsumierst in der Vorlesung oder auch wenn du nur ein Lehrbuch einfach nur liest, ohne es zum Beispiel zu exzerpieren, dann profitierst du davon nicht. Und das bedeutet, dass du für den gleichen Lernerfolg deutlich mehr Zeit brauchst, wenn du überhaupt aufs gleiche Lernniveau kommst. Ja, das ist sozusagen Top 1. Das Schlechteste ist die klassische, die sehr, sehr produktiv klassische Vorlesung, die nur vorgelesen wird. Top 1 der besten Wege, das interaktive Format, zum Beispiel eine Lerngruppe. Und das hat auch noch was mit der Ownership zu tun, mit der Bereitschaft, sich selbst als Akteur zu begreifen, als Akteurin zu begreifen. Wenn du selbst in der Lerngruppe bist, dann musst du natürlich auch was vorbereiten. Du musst sprechen, du musst agieren, du musst bereit sein, auch Entscheidungen zu treffen, Dinge zu formulieren. Das Gleiche tritt natürlich ein, wenn du eine Probeklausur schreibst oder wenn du ein Lehrbuch exzerpierst, also in deinen eigenen Worten zusammenfasst, selbst entscheidest, was ist richtig, was ist falsch, was ist wichtig, was ist unwichtig. Zentrale juristische Fähigkeiten, Entscheidungsfähigkeiten, die nicht gezielt in der juristischen Ausbildung gefördert werden, sondern die du eigentlich selbst beibringen musst. Und viele, die das nicht wissen, die das nie gelernt haben, bleiben dabei auf der Strecke.
Ja, absolut. Das ist total spannend, weil was du gerade gesagt hast, sind ja eigentlich die Top-Sachen, die im Jurastudium gemacht werden. Also Vorlesungen und dann die Repetitorien, bei denen ja auch vorgelesen wird. Manche machen das interaktiver, andere weniger. Aber das ist ja eigentlich das, worauf die meisten so klassischerweise zurückgreifen, wenn sie fürs Examen lernen. Jetzt haben wir schon Jurafuchs angesprochen. Vielleicht magst du uns einmal sagen, inwiefern sich Jurafuchs so in diese Lernumgebung dann einreiht. Wie kann ich denn Jurafuchs nutzen?
Super gern. Also Jurafuchs nimmt diese Erkenntnisse als Ausgangspunkt, diese Unterscheidung zwischen aktivem Lernen und passivem Lernen und überführt sie in die juristische Ausbildung. Ganz konkret heißt das, bei Jurafuchs sind alle Lerninhalte interaktiv. Das heißt, du musst immer irgendwas tun. Also du musst kleine Fälle lösen, Schaltflächen bedienen, Freitextfelder ausfüllen, Schalter hin und her schieben. Und wenn du das tust, dann profitierst du von der kognitiven Aktivierung. Aber dann öffnen sich natürlich Texte. Also wir machen Jura nicht leichter als es ist. Jura ist wahnsinnig anspruchsvoll. Das ist einfach die Realität.
Bitte, bitte.
Wir verändern aber den Zugang. Ich sage immer, wir verändern die Verpackung. Das heißt, wenn du mit Jurafuchs arbeitest, hast du ganz normale juristische Texte, die wir erstellt haben, nach unseren eigenen sprachlichen Vorgaben, strukturiert und inhaltlich aufbereitet. Aber um dahin zu gelangen, musst du arbeiten. Du musst aktiv arbeiten, also immer irgendwie interaktive Dinge machen. Erst dann kommst du dazu, Texte zu lesen, sie zu verarbeiten und sie zu beziehen auf sozusagen die Aktivität, die du an den Tag gelegt hast. Das ist durchweg bei allen unseren Lerninhalten so. Und das führt dann eben noch weiter, weil wir die Lerninhalte so aufbereiten, dass sie eben auch, und das wäre sozusagen Top 2 der schlechtesten Dinge, dass sie gut verdaubar sind, verdaulich sind. Also ich fand immer faszinierend, diese großen, dicken Lehrbücher, diese ganz dicken Wälzer, fand ich mal total spannend. Wow, da hat sich ja jemand wirklich Gedanken gemacht. Und dann habe ich mich immer gefragt, da gibt es immer so Unterscheidungen in den meisten Lehrbüchern, da sind manche Sachen groß und manche klein gedruckt. Und dann dachte ich mir schon natürlich, das, was klein gedruckt ist, ist natürlich weniger wichtig als das, was groß gedruckt ist. Aber was genau ist jetzt eigentlich die Unterscheidung? Und als Rezipient bist du ja gar nicht in der Lage, als Studentin, als Student kannst du es gar nicht beurteilen, ob das, was kleingedruckt ist, nur aus der Perspektive des Professors nicht ganz so wichtig, aber doch noch wichtig ist, oder ob du es schlicht und ergreifend nicht brauchst. Für diesen Zweck, nämlich den Zweck, Jura so zu lernen, wie du das auf dein Lernziel lernen möchtest. Dazu kommen wir gleich nochmal. Das machen wir anders. Wir formulieren die Texte wirklich so, dass du das, was du wissen musst, formuliert hast. Und zwar auch nicht in langen Bandwurmsätzen, nicht in doppelten Verneinungen. Es gibt kein Passiv. Es gibt diese ganzen Verbrechen in der deutschen Sprache nicht, die man oft in Lehrbüchern findet. Die sind bei uns kategorial ausgeschlossen.
Nice.
Das heißt, wir verändern auch die Präzision der Sprache. Die Sprache muss klar sein. Die Nutzerinnen und Nutzer, die Lernenden sollen doch nicht immer konfrontiert werden mit Relativsätzen. Könnte sein oder gelegentlich oder regelmäßig oder grundsätzlich, sondern du musst Klarheit haben im Kopf, damit du weißt, wie du eine Norm auf einen bestimmten Fall anwendest. Und da geht es immer erst um den Basisfall und das absolute Grundverständnis. Und das, glaube ich, geht vielen, wenn sie so relativ wachsweich formulierte juristische Texte lesen, geht denen verloren. Ja, was mache ich denn damit? Es geht um konkrete Handlungsanweisungen.
Finde ich einen super wichtigen Punkt und ich erinnere mich auch noch an diese dicken Schmöker. Ich war im Studium vor dem ersten Examen, ich war so ein richtiges Opfer. Ja, haben die mir gesagt, ich kann jetzt nicht wirklich beurteilen, wie viel bringt eine Vorlesung, bin ich ehrlich, weil ich war nach den ersten paar nicht mehr so häufig in der Uni, weil ich es einfach furchtbar fand. Es gab zwei Ausnahmen, Professor Puppe, das war einfach spannend, die hatte richtig Feuer und Urs Kindhäuser, Professor Kindhäuser, fand ich auch fantastisch. Da hat das einfach auch Spaß gemacht. Alles andere habe ich mir gekniffen. Aber dann habe ich mir immer diese Literaturempfehlung geholt, ne, was du unbedingt lesen sollst. Ich hab gearbeitet und mein halbes Gehalt ist draufgegangen für diese Lehrbücher. Dann liest du da rein und denkst so, na toll. Ja, okay, den Absatz lese ich nochmal. Ich verstehe es auch gar nicht. Dann fängst du an, dir Karteikarten dazu zu machen, selber. Ich hatte gekaufte, ich hatte selbstgemachte. Und am Anfang habe ich gemerkt, ich habe viel zu viel auf diese Karten gepackt. Dann habe ich es da immer noch nicht verstanden. Irgendwann habe ich den ganzen Mist weggeworfen und habe es in meinen Worten, in kurz und knapp zusammengefasst. Und habe dann festgestellt, so manche Dinge kommst du nicht drum rum, die wirklich zu pauken. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, wenn ich am Schreibtisch sitze und versuche mir, es funktioniert nicht. Ich habe dann festgestellt, laut mit mir selber sprechen und dabei laufen, funktioniert mega gut. Und was ich dann noch gemacht habe für den Weg unterwegs, ich bin ja schon ein bisschen älter, ich habe mir Aufnahmen gemacht, Sprachmemos. Da hat es aber noch nicht, dass du es auf dem Handy hören konntest, weil so alt bin ich nämlich. Sondern ich habe mir eine CD gebrannt und hatte das im Discman. Und habe mir dann selber gewisse Definitionen, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich es immer und immer wieder höre, hilft das auch. Und dann kannst du dabei mitsprechen. So, also das, was es heute gibt, ich wünschte, es hätte das schon gegeben, gab es aber nicht. Jetzt mal abgesehen von Jura Fuchs, wie hast du es gemacht? Das interessiert mich jetzt auch noch, weil du hast so ein bisschen Überblick gegeben. Aber hast du so ein paar Kniffe? Bei vielen Menschen hilft es ja auch, jetzt nicht nur mit Jura Fuchs zu lernen, sondern selber eben auch noch was zu machen. Was sind so deine Top-Tipps, abgesehen von Lerngruppe? Das hat für mich nämlich gar nicht funktioniert. Ich bin absolut kein Lerngruppentyp. Es gibt ja verschiedene Lerntypen. Was warst du für ein Lerntyp? Was hat bei dir am besten funktioniert? Vielleicht kann das der ein oder andere Lauschi und Cookie dann mal ausprobieren.
Gern. Also vielleicht mal vorne ab und I hate to break it to you, aber lernwissenschaftlich ist erwiesen, es gibt keine Lerntypen. Es gibt die nicht. Also es gibt nicht den visuellen Lerntyp oder der besser hört. Also die sind so wissenschaftlich sind die nicht nachweisbar. Ich weiß aber auch aus meiner eigenen Erfahrung, mir tut es zum Beispiel gut, bestimmte Sachen zu machen, indem ich sie höre. Ja, aber nur das, um das klarzustellen. Das heißt, dass der Kern des Lernerfolgs liegt eigentlich darin, dass du für dich ein Modul findest, einen Rahmen, einen Raum, in dem du gut lernen kannst. Und es hat viele Rahmenbedingungen. Das ist nicht nur das Medium, Text, Wort, gesprochen, gehört, was auch immer, sondern es ist auch der Ort. Manche Leute lernen gerne in der Bibliothek. Ich habe zum Beispiel gerne in der Bibliothek gelernt. Andere lernen gerne zu Hause. Dritte laufen gerne. Da gibt's kein allgemeines Rezept. Das Einzige, was man dazu allgemein sagen kann, es ist wichtig, dass du für dich eine Lernumgebung findest, in der du dich gern aufhältst, in der du gern lernst, an der du gern auch längere Zeit verbringst. Denn dann sind die äußeren Rahmenbedingungen, um überhaupt die Energie aufzuwenden, dich zu konzentrieren. Und das ist die absolute Grundvoraussetzung, um leistungsfähig lernen zu können. So. Und dann davon abgesehen gibt's wahnsinnig viel. Also, eine Möglichkeit ist, neben Lerngruppe, also Lerngruppe ist so effizient, weil du halt immer selbst fürs Versprachlichen musst, weil du interagieren musst, weil du auch auf Nachfragen reagieren musst. In der Regel sind Lerngruppen ja so konzipiert, dass du immer, dass vier Leute immer reihum wechselt, sozusagen die Moderatoren schafft und dass dann der Moderator, die Moderatorin ein Thema vorbereitet. Das heißt, du musst viel tiefer drin sein als alle deine Peers, um es denen erklären zu können. Das schafft natürlich auch Verantwortung, eben Ownership. Davon mal, also das halte ich, das ist auch erwiesenermaßen extrem leistungsfähig. Davon mal losgelöst, was extrem leistungsfähig ist, ist natürlich auch das Schreiben von Klausuren, die Anwendung auf das eigentliche Ziel, ne? Probeklausuren so viel wie möglich schreiben. Da gibt es auch wissenschaftliche Untersuchungen zu, dass die wirklich dass sie sich wirklich auf die Noten auswirken, auf die Examensnoten auswirken. Das kann man eigentlich den Leuten nur nahelegen. Das habe ich auch sehr, sehr viel gemacht. Und was ich auch gemacht habe und was ich auch empfehlen kann, ist so ein bisschen ähnlich, was du gemacht hast. Du nimmst irgendwas, eine Vorlage, was immer das ist. Das kann eine Vorlesung, ein Skript, ein Repetitorium sein, was auch immer. Und exzerpierst es, fasst es so zusammen in deinen Worten, in deiner Sprache, in der Form, die du visuell für dich nachvollziehbar machst, wie es für dich funktioniert. Aber die Hauptaufgabe liegt bei dir. Und zwar zweierlei. Die Hauptaufgabe liegt bei dir zu entscheiden, welches Medium nimmst du und dann wie formulierst du es. Also da auch eine Routine zu bekommen, weil die Routine schafft für das Gehirn eine leichtere Abrufbarkeit von Informationen. Wenn die Informationen immer ähnlich strukturiert sind, das ist ja auch bei Jurafuchs, die haben immer eine ähnliche Struktur, dann ist es leichter, dass die Informationen zu verarbeiten. Genauso ist es, wenn du immer eine gleiche Form von Karteikarten hast oder eine gleiche Form von Lernkarten oder Mindmaps, dass es für dein Gehirn leichter ist, diese Informationen zugänglich zu machen, zu verarbeiten und abzurufen. Ja, das sind so, sage ich, die absoluten Grundlagen.
Das ist total spannend, weil obwohl Steffi und ich eigentlich immer dachten, wir wären ganz unterschiedlich in dieser Hinsicht, merke ich gerade, also ich habe das Gleiche gemacht. Ich habe nur das mit Mindmaps halt gemacht. Also ich habe auch exzerpiert, aber halt in einer Mindmap. Brain Twins. Weil mir das hilft, in der Vorstellung zu wissen, wo was steht und welcher Fall wohin geht sozusagen. Aber das ist natürlich lustig, dass es da dann am Ende doch bei uns allen ein bisschen ähnlich ist. Jetzt ist ja ein großes Thema und darüber haben wir auch schon in unserem Podcast gesprochen, aber auch generell wird viel über das Thema gesprochen, KI. Und wenn ich jetzt im ersten Moment über KI spreche, dann denke ich genau an das Gegensätzliche. Also genau daran, keine Verantwortung mehr zu übernehmen, keine eigene Initiative zu übernehmen, sondern die KI einfach alles zu fragen, ohne selber damit umgehen zu können oder zu wissen, was die Antwort ist. Ihr setzt ja bei Jurafuchs auch KI ein und wie gesagt, generell wird viel darüber gesprochen, wie kann man KI zum Lernen einsetzen. Was ist da dein Angang? Wo glaubst du, kann KI uns wirklich unterstützen beim Lernen?
Ja, also das ist natürlich das große Thema unserer Zeit und ich glaube, KI birgt erstmal eine enorme Chance. Nämlich, wenn du eine KI hast, unterstellen wir mal, ja, die generative künstliche Intelligenz, mit der du jetzt arbeitest, unterstellt, ist juristisch immer richtig und entsprechend leistungsfähig. Dann bietet dir die künstliche Intelligenz die Möglichkeit, dass du mit ihr sprichst und dich über Jura austauschst. Also wie so eine Art Tutor, der 1:1 Tutor, die eigentlich der Privatgelehrte, die Hauslehrerin sozusagen, die vor dir steht und mit der du direkt ins Lerngespräch eintrittst. Und das ist eine Verheißung, die ein großes Gerechtigkeitsproblem lösen kann oder wird lösen können. Es gibt das sogenannte Blomsche Zwei-Sigma-Problem, das aufgewiesen hat, ist ein amerikanischer Bildungswissenschaftler, Herr Blom, er hat herausgefunden, dass wenn du in so einem 1:1-Tutor-Setup arbeitest, dann sind die Lernergebnisse von dir im Vergleich zu der Kontrollgruppe, die in einem normalen Classroom-Setup arbeitet, 2 Standardabweichungen besser. Das heißt, also simpel gesagt, wenn du 1:1 Unterricht hast, bist du immer sofort unter den Besten, automatisch, im Vergleich zu denen, die im Gruppensetup. Die Leistungsfähigkeit von 1:1 Tutoring ist offensichtlich. Du hast die meiste Zeit des Gesprächs, die meiste Zeit des Challenging, ja, der Frage, der Rückfrage, der Antwort, des Nachdenkens. Du kommst viel schneller auf ein höheres Niveau, als wenn du eben in einer ganz normalen Vorlesungsgruppe oder in einer Klassenraum arbeitest. Das ist total naheliegend. Ja, so. KI kann also diesen Prozess eröffnen. Denn bisher wurde es auch als Problem beschrieben, weil wir schlicht und ergreifend die volkswirtschaftlichen Mittel dafür nicht haben. Und wenn uns KI einen solchen Raum eröffnet, dann wäre das natürlich großartig. So, dann, das ist dann die positive Perspektive. Aber du hast vollkommen richtig gesagt, Ines, dafür setzt es natürlich voraus, dass man KI auch so nutzt und KI auch so interagiert. Aber wenn du einfach ins Internet gehst und ChatGPT aufmachst und du fragst, irgendeine Rechtsfrage stellst und die KI schmeißt dir das dann hin, dann tendieren viele Studierende, auch viele Schülerinnen und Schüler dazu, das für bare Münze zu nehmen. Also es weder zu hinterfragen, noch das als Anlass zu nehmen, tiefer ins Gespräch einzusteigen. Sondern einfach, ah, okay, danke schön, fertig. Ich habe die Antwort. Und das ist natürlich in doppelter Hinsicht fatal. Zum einen hast du keinen positiven Lerneffekt und zum anderen ist es oft falsch.
Scheiße.
So, deshalb in der Form würde ich sagen, Finger weg von KI und auch zum Einsatz für juristische Arbeit. Was machen wir jetzt und was unterscheidet das? Wir nutzen KI in einem geschützten Umfeld. Das bedeutet konkret, unsere KI-Tools, die arbeiten mit Large Language Models. Diese KI-Tools setzen an ganz konkreten Lernherausforderungen an. Simpelstes Beispiel ist unser Definitionentrainer. Ja, ihr habt sich ja genau wie ich Definitionen so gelernt, schreibst auf die eine Seite der Karteikarte die Frage, auf die Rückseite die Definition und dann fragst du dich immer sozusagen ab. So. Und dann sagst du, wenn du die Definition dir vorgesagt hast und dann die Lösung gelesen hast, ja, okay, das konnte ich so halb.
Ja, hoppla.
Ja, oder konnte ich gut oder so. So, bei uns ist es so, dass du kriegst die Frage gestellt vom Programm und du schreibst jetzt die Antwort in ein Freitextfeld. Und die KI beantwortet, inwieweit deine individuelle Eingabe übereinstimmt mit der hinterlegten Lehrbuchdefinition oder je nachdem, was es dann eben ist oder der Definition der Rechtsprechung. Und gibt dir ein individuelles Feedback und sagt dir nicht nur, ob das jetzt richtig war oder falsch oder du es so halb getroffen hattest, sondern eben, warum die Antwort richtig war, warum sie falsch war. Und dann kannst du nämlich ganz gezielt daran arbeiten, was du besser machen kannst.
Nice.
Ja, also simples Beispiel, du hast irgendwie Definition von unmittelbaren Ansätzen und du sagst eben nur, ja, du musst die Schwelle zum Jetzt geht's los überschreiten und dann ist klar, okay, du hast nur den einen Teil der Definition genannt, den anderen hast du vergessen und die KI gibt dir dieses Feedback. Das ist natürlich fantastisch, weil es dir wirklich individuelles Feedback ermöglicht. Da haben wir eine ganze Vielzahl von Tools, es gibt Tenorierungstrainer, Abstraktumtrainer, Blutalkoholkonzentrationsberechnungstrainer, ja, das sind sehr relativ simple Systeme. Aber die setzen natürlich voraus, dass die Antwort richtig ist und dafür arbeitet unsere KI mit unseren eigenen Daten. Das heißt, der Referenzrahmen ist nicht irgendwie das Internet und irgendwie sonst was, sondern wir versuchen Halluzinationen unter anderem dadurch auszuschließen, dass der Referenzrahmen der Antwort ausschließlich die Definition ist oder ausschließlich der Rahmen ist, um den es zu beantworten gilt. Aber da gibt es natürlich weitere Tools. Zum Beispiel haben wir so ein Forum, da kannst du Fragen stellen. Alle möglichen Fragen, kannst alles fragen, was du willst. Ja? Keine Ahnung, ich finde Jura doof, was findest du? Wie kommst du durch Examen? Oder du kannst natürlich auch ganz konkrete Rechtsfragen stellen zu bestimmten Inhalten. Und wir beschäftigen da ein Team von Moderatoren und Moderatoren. Das sind Prädikatsjuristen, die beantworten die Fragen. Problem nur, wir haben über 20.000 Nutzerinnen und Nutzer und die stellen halt wahnsinnig viele Fragen. Da kommen unsere Moderatoren gar nicht hinterher, weshalb wir jetzt unsere Foxy Legal AI dazu eingesetzen, Verständnisfragen zu beantworten. Und das in einem geschützten Setting. Auch dort geht das Large Language Model, was wir implementiert haben, greift auf unsere Daten zu. Also konkret hast du eine Frage zu irgendeinem Fall, da geht es Schadensersatz der Leistung, dann arbeitet die KI, um deine Frage zu beantworten, mit unseren Lerninhalten. Also mit diesem konkreten Fall, mit dem Kapitel und gibt dir dann daraus die Antwort. Ja? Auch unsere KI macht noch Fehler, ja, ganz klar, es ist so, Disclaimer dazu. Dafür haben wir aber natürlich das sowohl einen Review-Prozess durch unsere Redaktion als auch eben gerade im Forum durch die Moderatoren und natürlich auch die Community. Also die Community ist natürlich auch daran beteiligt, wenn du 20.000 Nutzer und Nutzer hast und die kannst du auch natürlich entsprechend dann zuordnen zu Gruppen, dass die beteiligt werden daran, also zu flaggen, wann die KI vielleicht mal einen Fehler macht. Aber das ist ein, wie wir sagen würden, verantwortungsvoller Umgang mit KI, bei der du dich auch darauf verlassen kannst, dass der Einsatz von KI zum einen überprüft wird, dass die KI aber auch richtige Antworten gibt.
Das heißt, ihr habt in dem Forum auch so eine Art Review für neue Fragen, neue Antworten und anhand dieser dann freigegebenen Antworten lernt eure KI wieder weiter, also wird die wieder
ganz
weiter
genau,
trainiert
ganz
quasi.
Genau.
Ines, das musst du mal ausprobieren.
Habe ich schon.
Du musst mir hast auch so Fragen gestellt, wie findest du Jura?
Ja, die Fragen beantworten die KI nicht, die beantworten noch die echten Leute.
Nee, die habe ich noch nicht gestellt. Aber was ich tatsächlich spannend finde, das ärgert einem im ersten Moment, wenn man dann so eine Definition in so einem Freitextfeld beantworten muss, weil man sich dann so denkt, oh scheiße, jetzt muss ich aber schreiben.
Na toll.
Und es ist nämlich was anderes, wenn man sich einfach nur eine Definition denkt und auf seine Karteikarte guckt und so denkt, ah, das war irgendwie unmittelbares Ansetzen, jetzt geht's los, bla bla bla. Und dann dreht man um und denkt sich so, ah ja, das hätte ich so gewusst. Aber wenn man was schreiben muss und was eintippen muss, dann muss man ja was wissen oder muss man ja wirklich was schreiben. Und das ist schon ein Unterschied. jetzt gab es ja in der Berichterstattung auch viel um das Thema, also das war, wir haben da auch schon drüber gesprochen, das war, meine ich, eine Fachschaft, die in den Raum geworfen hatte, KI zum Korrigieren von Klausuren einzusetzen. Und das ist ja ein Riesenthema, also das Korrigieren von Klausuren, angefangen von dem Thema, was ist fachlich richtig, was ist falsch, der eine Korrektor findet das richtig, der andere Korrektor findet das richtig, bis hin zum Thema, man kann die Handschrift erkennen und Frauen oder weibliche Handschriften oder weiblich gelesene Handschriften werden strukturell schlechter bewertet. Meinst du, da ist was dran? Meinst du, KI kann kann die Prüfungsämter vielleicht in Zukunft unterstützen dabei, die Korrekturen objektiver und besser zu machen?
Auf jeden Fall. Also wir haben im Ausgangspunkt ein erhebliches Problem. Die Anforderungen an die Studierenden und Referendarinnen und Referendare in den beiden Staatsexamina sind enorm. Also die inhaltlichen Anforderungen, was du können musst, und das kann man jetzt gut oder schlecht finden, ist wahrscheinlich erst per se nicht schlecht, aber die sind enorm. Die sind einfach da und die werden jetzt auch nicht von heute auf morgen geringer werden. Aber die Prüfungen, also die Art, wie Prüfungen gestaltet sind, wie Prüfungen vor allen Dingen korrigiert werden, korrespondieren nicht mit diesen Anforderungen. Ganz konkret hast du das Thema Korrektur angesprochen. Es gibt nachweislich, ich sag's mal vom diplomatisch schwerwiegende Herausforderungen, wie Klausuren korrigiert werden, von wem Klausuren korrigiert werden. Und diese Herausforderung gilt es, denke ich, anzugehen, weil es kann doch nicht sein, dass wir den Studierenden und Referendaren so viel abverlangen und dann kriegen die halt eine mittelmäßige Klausur. Das Hauptthema für mich ist da immer, dass eher der erste Punkt ist, dieses Thema verdeckte Zweitkorrektur. Das ist ja auch hoch umstritten, aber ich finde es relativ naheliegend. Ja, du hast einen Erstkorrektor. Es gibt keinen Grund, warum die Zweitkorrektorin die Note des Erstkorrektors gibt. Es gibt keinen sachlichen Grund dafür, bis auf, dass sie vielleicht Arbeit spart. Und das ist eben kein sachlicher Grund für mich bei einer Klausurkorrektur. So. Da wird dran gearbeitet, es ist ein langer Kampf, wird irgendwann kommen. So. Aber trotzdem hast du vollkommen recht, es gibt natürlich viele objektivierende Faktoren und subjektivierende Faktoren. Das Problem ist viel tiefer liegend, weil wir oft gar nicht genau wissen, was wollen wir eigentlich abprüfen? Was sollen eigentlich gute Juristinnen und Juristen können? Im Ausgangspunkt sind wir uns einig, also wir meine ich sozusagen die Wissenschaftscommunity, die sich mit Lernfragen und Ausbildung befasst, dass wir Persönlichkeiten ausbilden wollen, die kritisch denken können, die reflektieren können, die ein Urteilsvermögen besitzen, die abstrahieren können und die eben sozusagen das abstrakte Recht auf unterschiedliche Fallkonstellationen anwenden können und vielleicht auch so ein, zwei andere Dinge. Und es gibt eine offene Auseinandersetzung darüber, ob die Klausuren, die gestellt werden, wirklich diese Fähigkeiten abprüfen. Es gibt da zumindest ein berechtigtes Fragezeichen, ob eine Klausur, die jetzt, weiß ich, eine spezielle Entscheidung des OLG Stuttgart in Strafsachen widerspiegelt, so war es bei mir in meinem zweiten Examen, ob die wirklich diese Fähigkeiten abprüft. Eine total absurde Konstellation. Wenn du den Fall kanntest, fantastisch. Wenn nicht, wird dich sehr, sehr schwer.
Wild.
Worauf ich hinaus will, ist, es gibt viele Aspekte, die die Objektivität der Prüfung, sowohl was die Prüfungsziele als auch was die Prüfungskorrektur und die Bedingungen anbetrifft, in Frage stellt. Kann KI da jetzt helfen? Klar, wenn KI in der Lage ist, diese Faktoren auszuschließen. Aber ich glaube, man muss da ganz offen sein. Also die KI-gestützte Klausurkorrektur, an der wir bei Jurafuchs auch arbeiten, das ist ein richtig dicker Brocken. Das ist wirklich, wirklich schwer. KI ist sehr gut bislang darin, relativ kurze Texte zu bewerten, auch verlässlich zu bewerten. Und lang zusammenhängende Texte zu bewerten, ist ein bisschen schwierig. Ich würde aber gerne mal so ein Forschungsprojekt starten, in dem du vergleichst, wie gut die KI objektiv Klausuren korrigiert im Verhältnis zu einer Vielzahl von anderen Korrektoren. Also Clemens Hufeld von der Uni München, der jetzt bei Noxtour ja ist, der hat mal so eine Studie gemacht mit anderen Leuten, habe ich zusammen an der Uni München. Und da wurden verschiedene Klausuren, also die gleiche Klausur von verschiedenen Personen korrigiert. Und die Bandbreite der Ergebnisse war einfach enorm. Ja? Und das zeigt natürlich schon auch, wie schwierig bis hin zu willkürlich so Klausurkorrekturen sein können. Aber ja, KI wird es irgendwann können, ist ein extrem langer Weg.
Ich weiß noch, durchschnittlich 6 Punkte Unterschied gab es. Also das ist, ja, das ist schon krass. Aber vielleicht ist das vielleicht auch erstmal so ein erster Punkt, dass KI vielleicht feststellen kann, wo extreme Bewertungsunterschiede vorliegen und diese Klausuren dann nochmal in eine zweite Runde schickt oder so, zu einem menschlichen Korrektor, der dann nochmal irgendwie drüber schaut oder so, dass man das vielleicht irgendwie
also
nutzt.
Also Vorauswertung. Ja.
Das wäre doch ein guter Punkt, ja. Oder, was mir gerade eingefallen ist, wir sprechen jetzt immer alle drüber, ja, könnte KI vielleicht besser korrigieren? Ich glaube, das wäre schon ganz gut. Also erstmal müsste, glaube ich, für einen Zweitkorrektor die Note wirklich, müsste verdeckt sein. Damit es und dann das nochmal mit KI auswerten lassen. Und wenn, Lin, was mir gerade einfällt, wäre es nicht eine Option, wäre das nicht vielleicht leichter umsetzbar, dass wir sagen, wir trainieren eine KI zum oder auf das Erstellen von Examensklausur Sachverhalten.
Also das ist...
Wäre das nicht eine Option, weil dann kannst du ja ganz objektiv die Kriterien festlegen, du kannst das prompten, du kannst eine Datenbank erstellen und kannst dann vielleicht einfach sagen, also es dürfen nicht komplett abwegige Sachverhalte sein, das darf nicht sein, das darf nicht sein, das muss sein. Wäre das nicht vielleicht eine Option, da anzusetzen?
Also es kann sein. Es ist tatsächlich so, dass sozusagen die Generation von Inhalten mit Hilfe von künstlicher Intelligenz erstaunlich gut funktioniert in überschaubarem, also Flächenkontext. Wir haben das jetzt immer wieder auch erprobt bei JuraFuchs, unterschiedlichen Stellen im Content-Erstellungsprozess künstliche Intelligenz einzusetzen, die mit unseren vorhandenen Daten arbeitet, die auch vorhandenes Wissen dann aufgreift. Du hast natürlich Beschleunigung. Also simpel bei JuraFuchs, nur um es mal zu verdeutlichen, ganz plastisch zu machen. Es ist so, dass wir Texte konzipieren und in unserer Redaktion zu 100% selbst erstellen. Und es gibt da natürlich Textbausteine, die kommen immer wieder. Also simpel, wenn du jetzt, du hast jetzt eine Lerneinheit zur Anfechtungsklage, dann ist natürlich, so begründet der Anfechtungsklage, dann ist natürlich, wenn an verschiedenen Stellen in dieser Lerneinheit Aufgaben drankommen, die den Maßstab, also den Obersatz der Anfechtungsklage, 113.1.1 VWGO thematisieren, dann ist der Text immer gleich. Ja? Wenn du jetzt einen Redakteur hast, der jedes Mal das aufschreibt, es geht natürlich, so machen wir es bislang, aber solche Sachen kannst du natürlich mit KI super schnell automatisieren. Du kannst auch, wenn du einen bestimmten Style hast, und JuraFuchs hat ja so einen bestimmten Style, diesen Style der KI geben und sie repliziert den dann. Und das funktioniert im Grundsatz erstaunlich gut. Natürlich musst du dann daran arbeiten, dass es rechtlich richtig ist und dass vielleicht irgendwie bestimmte absurde Konstellationen rausgenommen werden. So, also ausgehend davon finde ich deinen Vorschlag super und ich glaube, das geht auch. Wir haben sowas schon mal vor, also als ChatGPT relativ neu war, haben wir sowas mal technisch versucht, auf ganz niedrigem Niveau. Das geht auf jeden Fall. Nur du brauchst einen bestimmten Korpus an Informationen, der dem Zielkorpus entspricht. Also konkret, wenn du einer KI, sagen wir mal 150 oder 500 Examensklausuren füttern würdest und gleichzeitig auch so ein Benotungssystem mitfüttern würdest, kann ich mir vorstellen, dass da ordentliche Basisentwürfe bei rauskommen. Herausforderung ist immer, die Prüfungsämter ungern Original-Examensklausuren zur Verfügung stellen, aber das ist ein anderes Thema. Also das ist, glaube ich, eine Option. Was ich aktuell als große Chance sehe, ist das, und auch bevor wir sozusagen dazu kommen, dass die KI den Prüfungsämtern hilft, Klausuren objektiv zu korrigieren, ist, dass wir in einem Schritt davor vor allem eine Beschleunigung der Korrektur für die Nutzerinnen und die Lernenden, die Studierenden und die Referendaren bekommen. Wenn du halt eine Klausur schreibst, kriegst du normalerweise eine Korrektur, also bei so einem kommerziellen Klausurenkorrektor oder Klausurenkurs oder auch einer Uni, kriegst du eine Korrektur nach etwa 2 Wochen. Das ist fein, das ist auch in Ordnung. Ich habe das lange selbst gemacht, ich weiß, wie aufwendig das ist. Aber natürlich besser ist, wenn du es sofort bekommst. Und da, glaube ich, sollte der Fokus erstmal hingehen, dass die Übungsklausur, also die Schwelle, die Hürde zur Klausurübung fällt, indem du den Studierenden, Referendaren schneller Feedback gibst. Und wir fangen jetzt an mit so einem System, wo du, das nennen wir Klausurencoach, das geht demnächst live, das ist so ein System, da hast du lange Fälle und du arbeitest dich Stück für Stück durch den Fall durch. Das heißt, du schreibst nicht eine 20-seitige Klausur oder 40-seitige Klausur und gibst die ab und kriegst ein Feedback, sondern du kriegst zu den einzelnen Bausteinen immer sofort Feedback. Also du fängst im längeren Sachverhalt an, dann musst du den Sachverhalt zerlegen. Das ist, wie viele Handlungsabschnitte hat der Sachverhalt? Oder du fängst an, welche Anspruchsgrundlagen kommen hier in Betracht? Oder dann sagst du, wie lautet der Obersatz? Und dann schreibst all das rein oder gibst das mit der Spracheingabe ein und der Teil wird von der KI evaluiert. Dass du also sofort bei den einzelnen Bausteinen der Klausur Feedback bekommst und auch ein Gespür dafür bekommst, wie erarbeite ich mir eigentlich so eine Klausur?
It's the way to go.
Also, ja, so. Also, dass du halt nicht sagst, ich schreibe einfach jetzt mal los, 5 Stunden, weiß gar nicht, was ich mache, sondern dass du erst einen Anhaltspunkt kriegst, wo musst du anfangen? Was sind die wichtigen Schritte? Worauf solltest du dich fokussieren? Dass du an den Stellen mit der KI arbeitest, denn das hat natürlich einen ganz anderen Lerneffekt, um strukturiert so eine Klausur durchzugehen. Und dann ist der nächste Schritt die KI-gestützte Klausurkorrektur.
Ist ja mega gut. jetzt mal Gesetz im Fall, ich mache das alles und arbeite mich da immer so Stück für Stück durch, wird dann quasi auch für mein Profil möglich sein, langfristig auszuwerten. Also du hast immer bei dem und dem Bereich Schwächen, du hast bei dem und dem Thema, solltest du noch ein bisschen nachjustieren. Also kann ich da so eine, das habe ich ja nicht gehabt früher. Weißt du denn, also ich habe eh zu wenig Klausuren geschrieben, haben wir auch schon drüber gesprochen, Ines, ne? Größter Fehler überhaupt.
Ich kann nur davon abraten, das zu machen.
Weil ich mir immer eingeredet habe, das sind 5-6 Stunden, in der Zeit kann ich auch lernen, das ist ein totaler Schwachsinn, kann ich nur von abraten. Aber wenn ich das gemacht habe, dann habe ich natürlich 2 Monate später vergessen, was war eigentlich bei Klausur Nummer 578, 579 und so weiter, wie sie alle durchnummeriert waren. Was waren da eigentlich so meine Schwachpunkte? Ich habe da ja das nicht in eine Excel-Tabelle eingetragen. Wird das bei euch dann auch möglich sein? Weil das wäre ja mega fancy, dass man sieht, okay, jetzt was weiß ich im Strafrecht, das wird es nicht sein, weil das ist relativ überschaubar, aber jetzt theoretisch raubräuberische Erpressung, da tust du dir immer ein bisschen schwer. Oder Obersätze bilden, da tust du dir immer ein bisschen schwer. Wird sowas
dann
auch geben?
Sowas wird es auch geben, es gibt es schon Ansätze. Also das ist ganz wichtig, dass es so ein systematisches Feedback gibt. Und wir haben ja auch ganz viele Feedback-Loops immer in der Plattform integriert. Das ist so enorm wichtig, damit du halt sofort weißt, war das, was du gemacht hast, richtig oder falsch. Das ist auch so ein Problem beim Lesen von Lehrbüchern zum Beispiel. Ich finde, es gibt fantastische Lehrbücher, ja, also nicht falsch. Ich finde, es gibt großartige Lehrbücher und ich empfehle auch immer wieder meinen Studierenden bestimmte Lehrbücher, die sie lesen sollten. Also da ich bin jetzt da in der Hinsicht ein bisschen oldschool, aber ein Lehrbuch sagt dir nicht, ob du es verstanden hast oder nicht. Das sagt dir das nicht. Du liest es einfach und kriegst halt, es ist eine One-Way-Street, ja. Während bei uns immer so ist, so diese Interaktivität hat nicht nur den Zweck, dass du was tust, sondern dass du auch immer automatisch Feedback bekommst. Auch das ist ein lernwissenschaftliches Prinzip, diese Feedback-Funktion, dass du sofort einordnen kannst, ich habe was falsch gemacht oder weißt, ich habe etwas nicht verstanden. Ja, und das wird auf dem globaleren Level noch stärker überführt werden, jetzt in eine KI-gestützte oder algorithmengestützte Einschätzung zu deinen Lernstärken und Lernschwächen. Das ist relativ simpel auch erstmal auf der Basis. Was wir auch haben bislang, auch noch relativ basismäßig, ist so eine Art Klausurentracker. In dem Klausurentracker kannst du deine Klausuren eintragen, die du geschrieben hast. Eignet sich besonders gut für Examenskandidatinnen und Kandidaten. Das heißt, du schreibst da einfach rein, die Klausur habe ich geschrieben, so und so, das war das Thema, so und so viele Punkte hatte ich. Damit kannst du nachvollziehen, wie du dich entwickelst. Aber der Hauptgedanke ist nicht zu gucken, welche Richtung es geht, sondern ein Problem zu adressieren, das viele haben. Mir war es immer so, ich habe Samstag Klausur geschrieben, nächste Woche gab es die Klausur zurück und dann waren es mal irgendwie 4 Punkte, dann waren es mal 6 Punkte, dann waren es mal 8 Punkte, wieder 4 Punkte, dann waren es 12, plötzlich waren es nur noch 3. Es gab ein großes Ping-Pong. Und ich dachte immer, das hängt mit dem Thema zusammen, das ich gerade hatte. Und das kann sein, aber das Hauptproblem in Klausuren ist nicht das Thema. Das Hauptproblem bei den meisten Kandidatinnen und Kandidaten sind ganz grundlegende juristische Fähigkeiten. Obersätze, Struktur, Maßstab und Subsumption trennen, den Bearbeitervermerk lesen, Zeitmanagement, Schwerpunktsetzung. Da geht es gar nicht darum, dass du wirklich genau bis ins letzte Detail den Fall rechtlich richtig gelöst hast. Da geht es nicht darum, dass du die letzte Meinung zum Erlaubnistatbestandsirrtum kanntest, sondern es geht darum, dass es dir nicht gelungen ist, zu zeigen, dass du sauber juristisch arbeiten kannst. Dieser Klausurentracker hat ein Feld, bei dem du dieses Entwicklungspotenzial benennen kannst. Das sind so vorausgefüllte Kategorien, die kannst du anwählen, damit du systematisch beobachtest, wo habe ich Entwicklungspotenzial und was kann ich schon? Und dass du dieses Entwicklungspotenzial angehst, ganz gezielt, also eben wenn es Obersätze sind, Obersätze formulieren oder wenn du Probleme zwischen der Unterscheidung von Maßstab und Subsumption hast, das zu adressieren oder Gutachtsziele, was auch immer. Ja? Also dass man, ich habe das ja auch früher falsch gemacht, aber nicht so sehr darauf fokussieren zu denken, ich muss jetzt unbedingt kapiert haben, wie das Staatshaftungsrecht in der letzten Pirouette funktioniert, sondern du musst einfach sauber Jura machen können. Und ja, Jura ist leider extrem anspruchsvoll, weil es nicht nur viel Wissen voraussetzt, sondern eben auch viel Handwerkszeug. Aber du musst vor allem in den Klausuren dokumentieren, dass du das Handwerkszeug kannst. Dafür ist diese Übung da.
Ja, das ist eigentlich so ein bisschen so, dass uns die KI vielleicht da auch einfach zwingt, ein bisschen ehrlicher mit uns zu sein. Weil, also ich kenne das selber, ich schreibe immer so Fehlerprotokolle. Aber alles, was man halt selber macht, da kann man sich natürlich auch selber gut betuppen. Gerade bei den Sachen, wo man vielleicht so einen kleinen blinden Fleck hat oder so, sich denkt, ach, das konnte ja noch nie, egal.
ja, kenne ich.
Da ist die KI einfach dann ein bisschen objektiver. Du hast es vorhin schon einmal angesprochen, so was vielleicht deine Zukunftsvision ist oder so, das, wo KI hingehen kann. Hast du denn irgendwie so eine kleine Traumvorstellung, wo du sagst, das ist KI für mich als der perfekte Lernbegleiter? Wenn ich das jetzt frei so gestalten könnte, würde ich genau das machen.
Ja, das ist der Zielpunkt unseres Startups. Das ist der Foxy Legal AI 1:1 Tutor, also deine tägliche Lernbegleiterin, die auf deinem Lernniveau, auf deinem individuellen Lernniveau mit dir Jura macht. Und zwar ausgehend von deinem Ausbildungsstand, von deinem Lernziel, von dem, was du erreichen möchtest. Ja, also ob du jetzt eben VB schreiben willst oder durchkommen möchtest, ja, alles fein, ist deine freie Entscheidung, die dich dann auf ein ganz anderes Lernniveau hebt. Und zwar auf rechtlich auf höchstem Niveau, verbindlich im Umgang, auch mit einer gewissen, mit einem Witz und einer gewissen Empathie und der Fähigkeit, dich herauszufordern. Alles wichtige Eigenschaften, also auch die Fähigkeit, das Rechtsgespräch zu üben, alles wichtige Fähigkeiten, die im Jurastudium nicht zwingend so eine große Rolle spielen, aber in der juristischen Praxis enorm wichtig sind. Ja? Also ob ich jetzt Startup-Unternehmer bin oder ob ich ja vorher Rechtsanwalt, lange vorher war ich in der Wissenschaft, egal was du machst, ob du Richterin bist, Staatsanwalt, Unternehmensjuristin, du musst in der Lage sein, deine juristischen Fähigkeiten in Sprache zu verpacken, mit Leuten zu kommunizieren, vielleicht auch halbwegs durchsetzungsstark zu sein mit dem, was du angehst, aber auch vermitteln zu können. Also wirklich, das sind ja keine Soft Skills, so wird es immer bezeichnet, sondern es geht darum, Jura in die Praxis zu überführen.
Law in Action.
Und das kommt in der Ausbildung zu kurz. Das merken wir in den Berufen, wenn wir dann junge Juristinnen und Juristen bekommen, die können halt super Jura auf dem Papier, aber in der Anwendung ist es dann schwierig. Und der KI-Tutor ist aus meiner Sicht besonders gut geeignet, die Nutzerinnen und die Lernenden, ich sag mal Nutzer, weil es unsere Nutzer sind, die Lernenden schneller auf ein höheres, hohes Leistungsniveau zu bringen. Das muss eigentlich der Zielpunkt sein. Also dass das, was du heute juristisch können musst, schneller erreicht wird. Und das ist auch eigentlich das, was die Lernwissenschaft ja heute schon weiß. Die ganzen Erkenntnisse aus der Lernforschung, die basieren ja auf einer Bemessungsgrundlage. Und die Messungsgrundlage ist immer, hat jemand ein bestimmtes Lernziel besser oder schneller erreicht? Ja, und deshalb geht es eigentlich darum, aus dieser Perspektive den Lernenden, den Juristinnen und Juristen, die im Studium REF sind, schneller dazu zu verhelfen, zu verstehen, wie funktioniert ein VU, wie funktioniert ein Lautmistabischensirrtum, dass sie das einfach schneller können, damit sie sich dann auf andere Dinge fokussieren können. Ja, und zwar auf Fähigkeiten, die aus meiner Sicht viel wichtiger sind. Das andere ist die Pflicht, aber die Kür ist eigentlich, dass du auch wirklich kritisch reflektieren kannst, dass du in der Lage bist, einen Sachverhalt wirklich kritisch zu würdigen. Das machen wir ja gar nicht in der Ausbildung. Also wann hast du mal einen Sachverhalt, in dem du wirklich ernsthaft darüber nachdenken musst, ist es jetzt in Ordnung oder nicht? Ja, also auch wirklich nicht nur so, oder ja, ich schaue mal klausurtaktisch, was am Ende am besten ist, damit ich auch den Prüfungspunkt noch mitnehmen kann, sondern wirklich aus der Tiefe deines Herzens mit dem juristischen Sachverstand und der Expertise zu bewerten, ist das eigentlich ein verfassungskonformes Gesetz und aus welchen Gründen? Ja? Und da geht es um grundlegende Fähigkeiten, die wir in Zukunft mehr brauchen. Warum? Weil die KI uns die einfachen juristischen Aufgaben abnehmen wird. Es wird keine Juristinnen und Juristen mehr geben, die simple Feld-, Wald- und Wiesenanwaltsfragen beantworten. Die wird es nicht mehr geben. Das kann KI besser, schneller, günstiger. Deshalb brauchen wir ganz andere Fähigkeiten. Ja, viel mehr Fähigkeiten, die wirklich nur Menschen, zumindest auf absehbare Zeit nur Menschen, an den Tag legen können. Und darauf müssen wir unsere angehenden Juristinnen und Juristen ausbilden.
Da redest du gerade so was von, ja, ich kann einfach nur schreien, ja, ja, ja. Das ist ja so eins meiner Herzensthemen und ich weiß auch deins. Reformjuristenausbildung. Ich finde, da gibt es so viele Aspekte, wo wir dringend was ändern müssen. Und bei mir hat es eben so, wirklich, wie man früher gesagt hat, beim Korrektor den Abhackmechanismus aktivieren. Ja, das war immer ein Standardsatz im Rap. Ja, ja, ist ja so. Wir wurden wirklich auch drauf getrimmt. Und ich bin ehrlich, ich habe auch schön mitgemacht beim Geschäft mit der Angst, so nenne ich das immer. Ich hätte mich nicht getraut, ohne Rap ins Examen zu gehen. Und du wurdest ja drauf getrimmt, gar nicht zu hinterfragen, wie würde ich diesen Fall tatsächlich lösen, sondern dir wurde ja beigebracht, denken Sie doch mal mit, wenn Sie sich jetzt hier für die Variante entscheiden, schneiden Sie sich Problem 1 bis 5 ab. Wenn Sie sich für die andere Variante entscheiden, können Sie dieses und jenes Problem noch angehen und noch diskutieren. Und das heißt, ich glaube, man müsste halt eben tatsächlich auch an das, was abgeprüft wird, ganz anders rangehen, weil du hast so eine große Schere zwischen dem, was dich hinterher im Berufsleben erwartet, und zwar egal, welchen speziellen Beruf du dann in welcher Sparte ergreifst, zwischen dem, was von dir verlangt wird fürs Examen. Weil da du lernst noch für 1980 und sollst aber dann in 2025, 26, 30 arbeiten. Ja. Das passt nicht mehr zusammen.
Ja, da möchte ich mal eine Lanze brechen für nicht alle, aber doch eine nicht ganz unerhebliche Anzahl von Professorinnen und Professoren. Die sehen Jura anders, als die Ausbildung am Ende verläuft. Und das hat vielleicht auch einer der Gründe, warum viele von denen die Studierenden nicht so auf die Examina vorbereiten. Denn die sehen viele von ihnen, und ich kenne viele dazu, ja, Gespräche geführt auch in meinem Podcast, die sehen Jura einfach anders. Die begreifen Jura als eben eine Wissenschaft und schauen anders darauf, auf dieses Fach. Und die schauen eben genau aus der Brille, die du beschrieben hast, wie würde ich diesen Fall entscheiden? Was ist daran kritisch? Wie ist das zu bewerten? Rechtswissenschaftlich, ja? Grundlegend, sozusagen tief gefragt. Die meisten Juristinnen und Juristen, die Professoren und Professoren, das sind super ausgebildete Juristinnen und Juristen, die können richtig Jura. Und da gibt es halt einen Zielkonflikt, wie so oft, ja? Es gibt da den Zielkonflikt, die viele von denen meinen, Jura ist eine Wissenschaft, also bilde ich wissenschaftlich aus. Aber das Ziel ist erstmal für die meisten Studierenden das Staatsexamen. Und darauf ist die Ausbildung erstmal nicht ausgerichtet. Und diesen Zielkonflikt gilt es auszulösen. Aber da wollte ich nur sagen, also das ist mir schon auch wichtig, dass man da vorsichtig ist oder dass man zumindest fair ist, zumindest nicht allen, aber vielen Professoren und Professoren gegenüber, denen das wichtig ist. Die sagen, hey, die Überforderung, die du verspürst im Studium, ist total normal. Wäre doch absurd, wenn du nicht überfordert wärst mit diesem Instrument. Also Recht ist so komplex, das ist so mächtig. Denn es ist das System, der Rahmen, der versucht, unser Zusammenleben in halbwegs geordnete Bahnen zu lenken, um verbindliche Bahnen zu lenken. Wenn es einfach wäre, dann wäre es wahrscheinlich auch zu einfach. Aber ja, also zu deiner Frage zurück, natürlich müssen wir die Ausbildung irgendwie verändern und da gibt es sehr viele Ansätze. Aber wir sollten, glaube ich, auch vorsichtig sein, die handelnden Akteure zu überfordern. Ich habe mich ja an vielen Stellen sehr radikal auch zur Ausbildungsreform geäußert und stehe auch dahinter. Ich merke aber ganz oft, dass im vertraulichen Gespräch mit den handelnden Akteuren viel mehr gewonnen ist. Wir hatten vor ein paar Tagen im DAV-Ausschuss dazu mit anderen Akteuren ganz tolle Gesprächsrunde. Du merkst, viele merken, es gibt was zu tun. Es gibt wirklich was zu tun. Aber sobald das sozusagen auf der großen öffentlichen, im öffentlichen Raum diskutiert wird, tritt bei vielen naturgegeben oder auch berufsbedingt eine Abwehrhaltung ein. Und ich glaube, und dann wiederum eine Abwehr von der Gegenseite. Oh, ihr macht nicht genug und so. Und ich glaube, das ist, habe ich jetzt für mich so gemeint, ist kontraproduktiv. Wir müssen schauen, dass wir kleine Schritte ergreifen, Lösungen nach und nach erarbeiten, dass für jeden irgendwie ein Win-Win ist. Ja, und ich weiß, für viele Studierende ist das frustrierend, für mich ist das auch frustrierend, but that's the way it is, ja. Wir müssen, dürfen nicht nur frustriert sein, wir müssen Lösungen finden.
Ja, absolut. Und das wird ja immer wichtiger, dass wir in diesem Thema auch Lösungen finden, weil bei der aktuellen politischen Lage ist es natürlich super wichtig, gut ausgebildete Juristen zu haben, die auch vor allen Dingen wissen, was Recht im Endeffekt bedeutet und dass es nicht darum geht, ob A sich einer Körperverletzung schuldig gemacht hat oder nicht, sondern was da wirklich dahinter steht. Von daher erstmal vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch heute und vor allen Dingen auch für die erweiterten Informationen zum Lernen. Ich glaube, das war nochmal sehr spannend, weil ich glaube, an diesem Lerntypenmodell hängen ganz, ganz viele Leute. Und auch sehr, sehr cool, was ihr da mit JuraFox macht. Also das ist ja wirklich, ich finde die KI-Lösung da sehr gut zu nutzen. Aber das ist natürlich nur meine eigene Einschätzung. Das müsst ihr vielleicht selber mal ausprobieren.
Ein Punkt war mir noch ganz wichtig anzusprechen. Und das gefällt mir so gut an dem, was du machst, Wendelin. Es nimmt so ein bisschen die finanzielle Schere weg. Das war noch ein Punkt, den ich ganz wichtig finde. Es ist nun mal so, ein Repetitorium kann sich nicht jeder leisten. Die sind arschteuer. Sagen wir einfach, wie es ist. Und ich finde, ihr habt dann einen relativ niedrigschwelligen Ansatz. Wenn man mal guckt, was ein Big Mac-Menü kostet, soll jeder selbst mal überlegen, ob er das ausprobieren will. Und da wir dich da haben, Wendelin, eine Sache will ich unbedingt von dir noch wissen. Da haben wir uns nämlich gerade in einer anderen Episode drüber unterhalten. Die ist jetzt schon ein, zwei Episoden her. Aber wir haben eure Analyse uns angeguckt, beziehungsweise Artikel über eure Analyse mit den Klausursachverhalten. Mhm. ja, mit den Diskriminierungen bei den beruflichen Zuschreibungen. Wie kamt ihr auf die Idee und hast du Hintergründe dazu, warum es keine Sachverhalte gibt, in denen es eine Ärztin ist und ein männlicher Stripper? Die haben, ne, weißt du, diese Analyse. Wir haben uns gefragt, liegt das daran, dass es neue Klausursachverhalte sind und kein Bewusstsein da ist, also keine Awareness? Oder werden alte Sachverhalte nur auf die neue Rechtslage angepasst, aber nicht inhaltlich? Habt ihr da auch mal drauf geguckt?
Also das ist eine super Frage. Wir haben, also warum untersuchen wir sowas? Es gibt ja so viele Baustellen in unserem wunderschönen Land und an all diesen schönen Baustellen wollen wir arbeiten, sozusagen den Bereichen, die für uns auch relevant sind, die wir merken für unsere Nutzer und Nutzerrelevanz. Und eine Baustelle ist eben im gröberen Sinne und im großen Sinne das Thema Geschlechterdiskriminierung und auch Diskriminierung nach Herkunft. Und das ist jetzt kein neues Thema, ist mir natürlich auch im Studium aufgefallen, dass es da eine gewisse Diskrepanz gibt zwischen den Darstellungen in Klausur- oder Lehrbuchsachverhalten und dem, was man so sonst so sieht. Und wir haben das für uns sehr früh, eigentlich fast von Anfang, nicht ganz von Anfang, aber auf guten Hinweis einer unserer ersten Mitarbeiterinnen dann angefangen, ganz stark die Lerninhalte und die Sachverhalte mit Gender Trouble zu versehen. Also zugespitzt Konstellationen zu machen, in denen sozusagen für die Nutzer und Nutzer sichtbar ist, dass es eben nicht nur die sozusagen diese klassischen Sachverhalte sind, sondern dass es eben, dass bewusst Frauen in Positionen, von die typischerweise Männern zugeschrieben sind, sind und Männer in Positionen, die typischerweise Frauen zugeschrieben werden. Und da geht es für uns gar nicht darum, ihre gesellschaftliche Realität zu verändern, sondern sie besser abzubilden. So. Und das war uns immer schon wichtig. Und jetzt haben wir aber in diesem Jahr, im letzten Jahr sehr viel Fokus darauf gelegt, auch mal ein bisschen größer zu gucken, auch sehr stärker, viel stärker unsere große Community von über 20.000 Nutzer und Nutzern angezapft, deren Know-how, deren Perspektiven auf diese wichtigen gesellschaftlichen Themen. Und ein wichtiges Thema für uns für die Frage nochmal, wie ist das eigentlich wirklich mit diesen Klausursachverhalten? Da haben wir uns dann eben einen großen Topf von Klausursachverhalten genommen und die daraufhin untersucht. Du hast das gerade das Ergebnis beschrieben. Ich glaube, das ist in der FAZ auch veröffentlicht. Und warum ist das jetzt so? Also das können wir nicht abschließend bewerten, weil wir nicht immer wissen, von wem der Klausursachverhalt stammt, also wovon er ursprünglich stammt. Deine Frage ist ja, ist das einfach ein alter Sachverhalt, der fortgeschrieben wurde? Das kann ich nicht immer beantworten, weil selbst wenn ich sehe, das sind ja Klausursachverhalte aus veröffentlichten Klausuren und Probeklausuren und Übungsklausuren. Da ist ja ein Autor drauf, eine Autorin drauf, aber ich weiß ja nicht, woher deren Inspiration kommt. Wir haben die jetzt auch nicht danach gefragt. Ich vermute, das ist jedenfalls das Ergebnis, eines der Ergebnisse dieser Untersuchung. Es gibt in unserem Land schlicht und ergreifend noch tief in den Köpfen verankerte Rollenbilder. Und die haben einen historischen Hintergrund, die haben sicher auch einen Hintergrund in Soziotopen und vielleicht auch Hintergründe in Regionalitäten. Da bin ich kein Experte, da gibt es sicher fantastische soziologische Studien zu. Aber es ist in meinen Augen ein Missstand. Es ist ein Missstand, wenn den Studierenden bestimmte Rollenbilder in Klausursachverhalten mitgegeben werden, die etwas eben suggerieren, was mit der Realität nicht ohne weiteres übereinstimmt. Also simpel immer, wenn du so in klassischen Fällen hast, du ist den Manager und dann die Frau als Affäre oder die Sekretärin und den Chef oder den Mann an der Kasse und die Kassiererin. Und das sind sozusagen übermäßige Stereotype, die nicht nur die Realität nicht mehr abbilden, sondern die auch nach unserem Dafürhalten eine falsche Suggestion mit sich geben. Ja, zum einen, was kann ich erreichen? Ja, wer bin ich eigentlich in dieser Welt? Und zum anderen auch, wie sehe ich meinen Gegenüber? Wir wollen mal die Sexualisierung nochmal außen vor lassen, weil das ist auch ein erhebliches Thema, ist auch in dieser Studie beleuchtet, aber nur sozusagen von den Rollenbildern. Ich verstehe unser Land so, und den rechtlichen und politischen Rahmen, in dem wir leben, so, dass jeder und jede das soll erreichen können, was sie sich vornimmt nach ihren eigenen und seinen eigenen Fähigkeiten. Und Rollenbilder, die vorgeben, was du eher zu tun hast und zu lassen hast, stehen dem im Weg. Und deshalb finde ich das doof. Und deshalb haben wir das auch so in den Vordergrund gestellt und deshalb haben wir von Anfang an bei Jurafuchs versucht, Lerninhalte anders zu präsentieren. Aber auch da ist ein weiter Weg.
Du hast es immerhin in den Titel einer unserer letzten Episoden geschafft. Wir verlinken die nochmal in diesen Shorts. Also sagen wir so, Stripper für mehr Stripper. Wir haben natürlich das rausgesucht, was am schönsten ist. Und das vielleicht auch nochmal so als Conclusio an alle, die Klausuren erstellen. Auch eine Frau kann sich einen Porsche kaufen und zu einem männlichen Stripper gehen. Vielleicht nehmen wir das mal einfach noch heute hier so mit.
Super.
Aber wir verlinken die Episode nochmal. Aber das hat uns so gefreut. Und wir haben den Artikel in der LTO gefunden und verlinkt und auch schon besprochen. Bendelin, das macht viel Hoffnung. Ich wünschte, das hätte es alles schon gegeben. Ich hätte auch gern einen Tutor gehabt, one-on-one. Und das macht eben eine Betreuung möglich für jedermann, für jede Frau, die man sich im Normalfall eben nicht leisten könnte. Deswegen finde ich das eine mega Zukunftsaussicht. Ich hoffe, ihr macht schnell. Dann hat Ines
ja,
nämlich auch
wir kämpfen da jeden Tag dran. Vielleicht auch dazu noch ein kurzes Wort. Ich weiß, dass das Thema Geld und auch das Thema Geld im Bezug auf Jurafuchs immer wieder ein Thema ist. Ja, Jurafuchs ist ein kostenpflichtiges Angebot. Die Transparenz habe, das kostet aktuell im Jahresabo 104,99 Euro. Und ich kenne immer wieder Leute, die sagen, das ist mir zu teuer, das kann ich mir nicht leisten. Und das müssen wir akzeptieren und auch respektieren. Gibt es auch ein Jurafuchs-Stipendium, was wir auch immer wieder einmal im Monat ausschreiben.
Ich liebe es.
Also, dass wir immer einmal im Monat ausschreiben. Aber ich muss auch dazu sagen, warum machen wir das kostenpflichtig? Es kostet Geld, teure Entwickler zu beschäftigen. Es kostet Geld, Designer zu beschäftigen, Volljuristen und Juristen zu beschäftigen, die Lernhalte bauen, die sie kreieren. Ich meine, was denkt ihr, wo die Fälle herkommen, die in Fachzeitschriften veröffentlicht werden? Das machen Professoren, Professoren, die vom Staat bezahlt werden, überwiegend. Also ich bitte da um auch einen Blick sowohl auf die Value Proposition, das, was geboten wird, und auch einfach dann auf das, was euch wichtig ist und wofür ihr bereit seid, Geld auszugeben. Ja, also, weil ich verstehe das, dass Dinge, wenn das Geld ohnehin knapp ist, dass man dann Schwierigkeiten hat, sich auch noch das dazu zu kaufen. Das verstehe ich. Ich werbe nur dafür, auch zu gucken, was ist da eigentlich drin und was für einen Aufwand bedeutet es, sowas zu schaffen.
Ja, aber wenn ihr den auch da, ich finde, man muss fair bleiben. Natürlich, wenn es knapp ist, ist es knapp. Aber jetzt es sind ja häufig auch die Menschen, die sich es eigentlich leisten können, die dann sagen, ja, wieso ist das nicht kostenlos? Und deswegen habe ich vorhin das Beispiel mit dem Mac-Menü gebracht, ne? Also von daher, ich finde das ehrlich, ist ein fairer Preis. Und es gibt so viele, also scheiß Videobearbeitungs-App fürs Handy, für Social Media. Hm. So, also von daher, es ist ja auch für einen überschaubaren Zeitraum. Ich finde, das ist ein fairer Preis. Und das ist ein super Tipp für alle, die bei denen es eben knapp ist. Guckt euch das doch mal an mit dem Stipendium. Das ist doch eine feine Möglichkeit. Bendelin, großartig. Ich danke dir sehr. Und wie gesagt, also die Uhr tickt, ne? Ines, wann? Bis wann brauchst du es? Bendelin, machst du?
Also gut wäre, wenn es im Sommer fertig ist. Aber ich begleite bis dahin die Entwicklung auf jeden Fall.
Immer hast du auf jeden Fall einen schönen Klausurencoach zur Hand, mit dem du dann auch schon nach und nach durcharbeiten kannst. Vielleicht gibt es, also Sommer sich noch nicht, aber irgendwann wollen wir natürlich auch so ein tolles Tool für die mündliche Prüfung anbieten, eins nach dem anderen. Ja, wir arbeiten jeden Tag hart daran.
Da gebe ich dir auch länger noch Zeit für. Sehr gerne.
Aber wir haben uns jetzt notiert, Sommer, Ines, läuft. Sommer.
Ja, man muss das auch einfach manifestieren. Das macht die Gen Z ja so. Also einfach mal manifestieren.
Was das heißt.
Wir haben uns auch ein bisschen von unserer Seite aus einfach ein bisschen, weißt du, Druck ist ja auch Motivation. Sommer,
genau.
Wir fragen einmal im Quartal, fragen wir nach.
Liebe Ines, liebe Steffi, vielen Dank, dass ihr mich eingeladen habt, dass ich mit euch sprechen durfte. Hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ich bin großer Fan von euch und von eurem Podcast und euren Podcasts und freue mich sehr, dass ich dabei gewesen bin. Danke.
Vielen Dank dir.
Danke dir.
Bis Sommer.
Bis Sommer. Ciao. Ping-Pong.